heutigen Podcast beginne ich mit einem nüchternen und kräftigen Kabum. Ein Podcasthörer hat mir mit einem Schmunzler die Bemerkung geschickt, dass es wahrscheinlich besser wäre, die Podcasts so zeitig in der Früh, hier kurz vor sechs schon, nicht bei einem Kaffee aufzunehmen, sondern mit einem Bier zu starten oder so mit einem Schnaps.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Die aktuelle Mengenlage ist weiterhin, wie soll man es noch sagen, sehr spannend, herausfordernd. Das sind so die super optimistischen Formulierungen. Mir fällt im Moment ein, dass vor einigen Jahren ein Klient, den ich auf jeden Fall nach 2008 kennengelernt habe, gesagt hat, naja, damals wäre es gut gewesen, dass wir uns schon gekannt hätten, weil dies und jenes. Und jetzt muss man sehr nüchtern sagen, dass das erhört wurde. Und im Moment es so ausschaut, als würden wir die Möglichkeit bekommen, im Milieu, in der Stimmungslage des Jahres 2008, 2009 beziehungsweise der 2000er Jahre zu agieren und irgendwas zu machen. Und die weitere Geschichte ist, dass jetzt in diesen Phasen wird es wieder ganz wichtig, wer kommentiert diese Sache, wer hat möglicherweise Ähnliches schon erlebt, wie geht man damit um, das, was wir in den vergangenen Jahren hier immer wieder gesehen haben, dass Influencer, YouTuber und sonstige Schickimicki-Leute rausgekommen sind und dann großartig hier erzählt haben, was sie nicht alles machen und welche Superstars sie sind und welche 30, 40, 50% Renditen sie erwarten und erreichen und alle anderen sind Vollkoffer, die es nicht haben. Um die wird es recht ruhig. Aber gehen wir darauf ein, was im Moment aktuell passiert. Es gab eine kurze Beruhigung an den Märkten. Das haben wir auch kurz besprochen, dass hier die Bank of England mit der Meldung, dass Anleihen aufgekauft werden auf begrenzte Zeit, aber im unbegrenzten Volumen. Man muss sich vorstellen, warum man das macht. Die Bank of England ist also rausgekommen und hat gesagt, wir machen das, solange wieder das Vertrauen hergestellt ist. Wir machen das, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Die Probleme in England haben nicht jetzt begonnen. Ein Gruß an alle Brexit-Unterstützer. Aber möglicherweise, vielleicht die Idee mit dem Bier war ganz gut, liegen die eh schon unter dem Tisch, weil sie schon, nicht jetzt und nicht in der Covid-Pandemie, sondern davor schon realisiert haben, was für ein Irrsinn das war, hier mit dem Brexit aus der Eurozone auszutreten. Und über die letzten Jahre ist sukzessive das Vertrauen in die britische Wirtschaft zerstört worden, erodiert worden. Einerseits geht die Notenbank her, wie alle Notenbanker, und bremsen, erhöhen die Zinsen, ziehen Kapital aus dem System. Und die Antwort ist darauf, dass die britische Notenbank hergeht und auf der anderen Seite Ventile aufmacht und Geld hineinlässt ins System. Habe ich gesagt, britische Notenbank, nein, die britische Regierung. Es wurde die größte Steuersenkung seit 50 Jahren beschlossen. Ich mit meinen sanften 52 kann mich nicht erinnern, 72, dass ich das miterlebt hätte, bewusst, was damals eben als Zinssenkung, also als Steuersenkung in England verteilt wurde. Und das ist deswegen so gefährlich und rein nur als Geschenk auf Pump zu sehen, weil es keine Gegenfinanzierung gibt. Wenn es in gesunden Wirtschaftssystemen eine Steuerreduzierung gibt, dann gibt es eine Gegenfinanzierungsmaßnahme, weil man ja Geld normalerweise nicht erfinden kann. Und was hier passiert ist, zu 100% wird diese Steuersenkung auf Pump finanziert. Damit wir die Zahlen nur richtig zuordnen können, im Jahre 2020, als die Covid-Maßnahmen voll durchgegriffen haben, hat England im Gegenwert von in etwa 11% des BIP für Covid-Maßnahmen aktiviert und ausgegeben. Jetzt hat England mit diesen Maßnahmen, die hier beschlossen wurden, 10% des Jahres BIP für Geschenke sich ausgedacht. Jetzt kann man sagen, juhu, die machen was für ihre Bürger und das ist eine gute Geschichte. Das Problem ist nur, dass schon bis jetzt eben aufgrund der Entwicklung, die wir in England gesehen haben in der Vergangenheit seit dem Brexit, die Probleme da sind, die Inflation schon immer höher war. Die Maßnahmen, die die Notenbanken gesetzt haben, noch bei der Inflationssenkung nicht angekommen sind. Und jetzt wird etwas gemacht, was zusätzlich noch einmal die Inflation anheizt. Und dass das dann an den Märkten für Turbulenzen sorgt, dieser Schritt der Regierung, das ist die eine Sache. Und dann kommt die Notenbank her und ja, kaschiert oder rettet die ganze Geschichte damit, dass man noch mehr Geld hineinschüttet, indem man sagt, okay, wir kaufen Anleihen auf. Aber brutal ist, das Drehbuch und die Timeline anzuschauen. Einerseits, die Probleme sind schon da, dann die Schritte der britischen Notenbank, Zentralbank, Zinsen zu heben, Liquidität rauszunehmen, für November schon eine nächste Zinshebung angekündigt zu haben. Dann kommt die Regierung mit diesem Geschenkspaket. Dann entsteht Unruhe an den Märkten und eigentlich hofft man, dass die Zentralbank rauskommt und sagt, okay, wir werden die Zinshebung von November vorziehen, damit wir diese Geschenke dementsprechend kompensieren können. Aber nein, die Zentralbank kommt raus und sagt, nein, wir bleiben auf Kurs, es bleibt alles, wie wir geplant haben, um dann 24 Stunden später rauszukommen und zu sagen, wir kaufen vorläufig, unbegrenzt, aber auf begrenzte Zeit, bewährt an sich, wir verkaufen unbegrenzt, aber unlimitiert, aber auf begrenzte Zeit langlaufende Staatsanleihen auf. Was im Hintergrund sich abspielt, ahnen wir gar nicht und das bleibt mir nichts anderes über, als natürlich zu sagen, dass mich das erinnert an die Themen um Lehman herum. Jetzt vor ein paar Tagen ist eine Meldung rausgekommen, dass die ganzen juristischen Schritte und die Abwicklung von Lehman Brothers jetzt gerade abgeschlossen wurde. Und das Ganze hat begonnen damals mit einer Immobilienkrise in Amerika, hat aber dann dazu geführt, dass es zu einer Vertrauenskrise sich ausgewachsen hat, weil im Finanzsystem am Ende des Tages müssen alle Akteure im Finanzsystem, die Geld oder Liquidität haben, mit diesem Geld irgendetwas machen, zumindest so weit arbeiten, dass sie nominal das Geld, das ihnen zur Verfügung steht, wenn es notwendig ist, auszahlen können. Und hier spreche ich von den Banken, von den Finanzinstituten, die ja an sich keine Produkte, keine Waren herstellen, sondern nur mit dem Geld ja handeln. Das heißt, Anleger gehen her, parken ihr Geld auf Konten in irgendwelchen Produkten. Das wird angelegt und daraus werden Gewinne erwirtschaftet, um die eigenen Kosten zu decken, plus das Geld, das der Anleger hier angelegt hat, wieder zurückzahlen zu können. Und es ist ganz eine gefährliche Geschichte, was hier mit dem Vertrauen passiert. Und deswegen war vermutlich dieser Schritt der britischen Zentralbank notwendig, um die Probleme im Hintergrund, gerade im Anleihenmarkt, bei den Pensionskassen, bei großen institutionellen konservativen Portfolios, bei Lebensversicherern, um diese Probleme irgendwie ein wenig zu entschärfen, weil da gab es ja schon Meldungen, die sind durchgesickert zumindest, dass es da massive Probleme gibt. Das, was die Engländer machen, ist so quasi, wenn man mit dem Auto fährt und auf eine Brücke zufährt und sich denkt, naja, diese Brücke schaut nicht besonders solide aus, und nicht stehen bleiben, sondern hektisch noch irgendwo seitlich einen riesen Stein sich schnappen, auf den Gaspedal legen, damit der Wagen ja weiterfährt, in der Zwischenzeit alles zumacht hektisch, Scheiben hochkurbelt, sich doppelt dreifach angurtet, damit nachher, wenn man dann auf der Brücke einbricht, nicht einmal aus dem Auto fällt und ja, auf diesen Crash sich quasi vorbereitet, also mit offenen Augen in so ein Crash hereinrennt. Das, was jetzt die Engländer gemacht haben, da kommen sehr, sehr viele warnende Stimmen, gerade in Euroland für viele Regierungen, dass man ja nicht als Regierung, während die Zentralbanken hergehen und hier Liquidität aus dem Markt ziehen, Zinsen heben, versuchen die Inflation in den Griff zu bekommen, dass dann nicht die Politik gegensteuert mit irgendwelchen Geschenksverteilungen, weil, und wenn schon Geschenke, dann keine Geschenke ohne Gegenmaßnahmen, ohne Gegenfinanzierung, ohne klare Idee dahinter, was da passiert. Es ist also, auch die Preisdecke sind in Wahrheit keine Lösungen für die Inflationsproblematik. Ich weiß, dass das weh tut, aber gestern sind die Zahlen rausgekommen, dass selbst in Deutschland die Inflation mittlerweile bei 10% ist und dann kommt die deutsche Regierung raus und präsentiert Hilfspakete. Auch hier zwar teilweise mit Gegenfinanzierungen und deswegen nicht ganz so freier Fall und nicht so brutal wie in England, aber die aktuelle Situation zu kommentieren, ist aus diesem Blickwinkel also nicht ganz so einfach. Was kann ich als Anleger damit machen? Und wir haben vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass aktuell die Zeit da ist, leider, um Fehler zu begehen. Und die erste wirkliche Hilfe, die man haben kann, ist nicht im Kapitalmarkt, sondern wenn die Wirtschaft sich so stark abkühlt. Und gestern war eine sehr interessante Bemerkung von einem Notenbanker, der gesagt hat, dass das Außergewöhnliche an der aktuellen Situation ist, dass wir seit einem halben Jahr eine massive Vollbremsung von der Notenbankseite her haben, ohne dass wir bis jetzt Zeit gehabt hätten, uns anzuschauen, wie sich das auf die Wirtschaft auswirkt. Und das ist deswegen interessante Bemerkung, weil tatsächlich so schnelle Bremsungen wir noch nie gesehen haben. Und normalerweise die Zinsschrauben langsam angezogen werden, damit man sanft auch sieht, okay, wie reagiert der Wagen darauf. So radikal, wie es jetzt angezogen wurde, sowas haben wir noch nicht gesehen. Wir wissen noch gar nicht, wie der Wagen darauf reagiert. Und das war deswegen ein bisschen eine positive Aussage, weil hier die Hoffnung aufkommt, dass aufgrund der Zahlen, die jetzt rauskommen werden, und es ist zu erwarten, dass die Unternehmenszahlen nach der Reihe radikal einbrechen werden, sowohl auf der Umsatzseite als auch auf der Gewinnseite. Alleine wenn man gestern die Zahlen hört von Nike, dass zwar im vergangenen Quartal die Umsätze und die Margen noch hoch waren, aber die Lagerbestände 44% über Vorjahr liegen. Und darüber haben wir auch hier in dem Podcast gesprochen, dass die Lagerbestände in der Preisentwicklung eine ganz wesentliche Rolle spielen, weil die Unternehmen im Normalfall ihre Lagerbestände ja nicht ewig hochhalten wollen, sondern sie wollen eine sehr schnelle Lagerdrehung haben, gerade solche Unternehmen wie Nike. Und wenn die Lagerbestände bei 44% über Vorjahr sind und im Vorjahr waren die Lagerbestände schon wieder deutlich dabei aufgefüllt zu werden, dann führt das eigentlich auch dazu, dass hier mit Rabattschlachten diese Lagerbestände rausgehen sollten. Das wäre eigentlich ein Druck von oben nach unten auf die Inflation, dass der so zurückgeht, aber gleichzeitig auch auf die Margen der Unternehmer, weil es ist die Frage, zu welchen Preisen haben Sie diese Ware eingekauft, was jetzt in den Lagerbeständen da herumlungert. Große Köpfe, so wie Stanley Druckenmiller zum Beispiel, ist jetzt auch rausgekommen und nach der Reihe kommen die großen Investmenthäuser raus und sagen, ja, Basisszenario für 2023 ist eine Rezession, aber nicht eine regionale Rezession, entweder in Amerika oder eine Rezession in Europa oder in Asien, nein, eine globale Rezession. Es gibt so einen Rezessionsindikator oder Messgröße, weiß jetzt gar nicht von welchem Institut, ist mir gestern in die Hand gefallen, und dort wird für 2023 mit 98%iger Wahrscheinlichkeit eine globale Rezession erwartet. Und das ist für den Anleger deswegen eine klarerweise schwierige Situation, weil sich eben hier die Frage stellt, was tue ich, was mache ich? Und wobei man aufpassen muss in solchen Phasen ist, und deswegen vergleiche ich das mit 2008 oder 2000, nach dem Platzen der Technologiebase, aber noch viel stärker mit 2008, weil auch damals ist die globale Rezession da gewesen, gepaart mit einer massiven Vertrauenskrise, was noch zusätzlich dazu kam. Deswegen mussten die Zentralbanken so massiv mit Liquidität auftreten. Und das hätte als erstes in dem gesamten Gefüge die Banken betroffen. Und das ist deswegen relevant, weil sehr viele ihre Gelder gerade in unsicheren Zeiten in Cash bei Banken parken. Ich muss noch aufpassen, wenn ich Summen parke, die oberhalb der Einlagensicherung liegen, kann es natürlich gefährdet sein, weil geparktes Geld bei Finanzinstituten in der Bilanz des Finanzinstitutes auf der Eigenkapitalseite ist. Und wenn hier im Hintergrund, weil die globale Wirtschaft abkühlt und Rezession ist, nicht dementsprechendes erwirtschaftet werden kann, dann ist die Gefahr da, wie sicher ist mein geparktes Geld dort, wo ich es geparkt habe, weil es ja sein kann, dass ich aussteige aus einem volatilen Aktien- und Anleihenmarkt, parke und dort, wo ich hingegangen bin, diese Parkstation ist dann gefährdet. Und es könnte extra eine Podcast-Folge sein, dass auch die Einlagensicherung nach der Umstrukturierung der Einlagensicherung, ja, wenn eine gesamtheitliche Vertrauenskrise im Finanzsystem aufkommen sollte, in einer schwierigen Lage ist, weil hier nicht unendlich finanziert werden kann. Die Einlagensicherung ist gerade dabei, sich magazinieren und auch mit Liquidität zu füllen. Nach der Umstellung war ja nicht voll aufgefüllt und da waren einige Jahre als Plan, dass die Finanzinstitute, die Banken die Einlagensicherung dementsprechend noch mit Liquidität auffüllen müssen. Die Schwierigkeit in der jetzigen Situation ist auch, dass wir Entwicklungen, die 40 Jahre lang zu beobachten waren, 40 Jahre lang sind Zinsen im Großen und Ganzen laufend gefallen und wir haben einen Mechanismus gehabt, wo Anleihen und Aktien sich in Balance gehalten haben. Das heißt, wenn Aktien zurückgegangen sind, sind Anleihen gestiegen und wenn Anleihen zurückgefallen sind, sind Aktien gestiegen. Da war die Korrelation zwischen den beiden Anlageklassen sehr, sehr war negativ. Das heißt, da konnte man mit einem quasi gemischten Portfolio, das waren diese 30-70 oder 40-60 Portfolios, konnte man halbwegs sich ausbalancieren. In der jetzigen Situation haben wir eine positive Korrelation. Das heißt, gerade auch in diesem Jahr bewegen sich beide im gleichen Takt. Hier habe ich kaum eine Möglichkeit, um rauszuflüchten. Auch viele andere Anlageklassen, die wir gesehen haben oder die man sich über lange Zeit eingeredet hat, wie zum Beispiel auch Gold, haben das Problem, dass durch die Veränderung der Zinsen jene Anleger, die Gold als kurzfristige Cash-Park-Station genommen haben in den letzten Jahren, auch wieder raus sind. Deswegen auch dort preislich ein Druck nach unten. Plus zusätzlich kommen die Aktionen, die Russland gehabt hat, mit dazu. Putin hat ja sehr, sehr viel Dollars in Gold umgetauscht. International hat niemand Interesse daran, dass der Goldpreis steigt, weil damit würde gleichzeitig wieder hier Putin belohnt werden. Also es gibt sehr viele Themen, die hier ineinander spielen. Und in solchen Phasen muss ich als Anleger schauen, wie nah bin ich an realen Werten dran, wenn im System Unruhe ist und wenn neue Einpreisungen stattfinden, dann sollte ich hier nicht Hoffnung versprechen und irgendwelche sensationellen kreditfinanzierten Startups in meinem Portfolio halten, sondern überwiegend, wenn möglich, reale Werte, solche Werte, die Substanz dahinter haben, die lebensnotwendige Maßnahmen dahinter haben. Und damit kann ich mich besser für die Zukunft ausstellen, und auch wenn ich jetzt Neues einkaufe in mein Portfolio, dann eher nochmal eben reale Werte, Value-Werte einzukaufen und nicht irgendwelche Startup-Versprechen, die dann vielleicht irgendwann einmal etwas hoffen, aber sie müssen bis dorthin auch überleben können. Mit diesen nüchternen Gedanken verabschiede ich mich ins Wochenende und freue mich, wenn wir uns am Montag wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.